Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Markéta Kachlíková und ich werde Sie durch die Sendung begleiten. Im Kultursalon wollen wir Ihnen die 85-jährige bedeutende tschechische Künstlerin Adriana Šimotová vorstellen. Sie hat beispielsweise auch in Wien schon ausgestellt. Zudem ist ja weiterhin Mai. Die Ostbäume in Tschechien stehen daher in voller Blüte. Wie alt die Bäume und ihre Früchte heißen, erfahren Sie in unserem Sprachkurs. Und nun, im Geschichtskapitel, geht es um die schlesische Identität. Seit 1921, als die erste Volkszählung in der neu gegründeten Tschechoslowakei stattfand, wird traditionell auch nach der Nationalität der Bürger gefragt. 1991, als hierzulande die erste Volkszählung nach der politischen Wende stattfand, erklärten sich rund 44.000 Tschechen zur schlesischen Nationalität zugehörig. Für Jitka Mládková war ein Anlass, in einem Zweiteiler nach den Wurzeln der schlesischen Identität zu suchen. Im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte hören Sie den zweiten Teil der kleinen Serie. Unser sachkundiger Begleiter ist auch diesmal Dan Gavrecki, Geschichtsprofessor an der Schlesischen Universität in Opava. Schwerpunkt in diesem zweiten Teil ist die Zeit seit der Gründung der Tschechoslowakischen Republik nach dem Ersten Weltkrieg bis heute.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Das Adjektiv schlesisch war mehrere Jahrzehnte lang verbannt aus dem offiziellen Vokabular der Staatsverwaltung. Erst 2001, vier Jahre nach der letzten Reform des tschechischen Verwaltungssystems, kehrte es dorthin zurück. Das allerdings nur als Teilattribut, und zwar im Namen Mährisch-Schlesischer Landkreis. Doch wo liegt dieser schlesische Teil des Kreises? Professor Dan Gavrecki von der Universität Opava.
Wenn man sich die Landkarte anschaut, sieht man zwei durchaus unterschiedliche Gebiete. Das östlich gelegene Teschener Schlesien und das westlich gelegene Troppauer Schlesien. Sie bilden im Prinzip keinen zusammenhängenden Landstrich. Sie sind nämlich nur durch einen 4 Kilometer breiten Grenzkorridor miteinander verbunden. Voneinander getrennt hingegen sind sie durch einen großflächigen Keil, den ein Ausläufer Mährens entlang des Flusses Ostravice bildet. Die historische Grenze zwischen den beiden Kronländern Mähren und Schlesien hat sogar auch die Stadt Ostrava-Ostrau zweigeteilt, in Mährisch-Ostrau und Schlesisch-Ostrau. Der letztere Teil ist kleiner und gehört bis heute gebietsmäßig zum Teschener Schlesien. Doch auch die Lebensweise der Bevölkerung im Troppauer Schlesien sowie seine Nationalitätenstruktur waren in der Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik wesentlich anders als die im östlichen Teil Schlesiens. Daran hat sich im Laufe der Zeit viel geändert. Der östliche Teil Schlesiens war ursprünglich wesentlich rückständiger, entwickelte sich aber dynamisch mit dem Ausbau des Bergbaus und des Hüttenwesens.
Die Stadt Opava, Troppau, die bis zur Entstehung der Tschechoslowakei 1918 die Hauptstadt des Kronlandes Österreichisch-Schlesien war, hat ihre dominante Stellung längst verloren. Sie wurde darin durch die Industriestadt Ostrau abgelöst, die im Rahmen des neuen Selbstverwaltungssystems nach 1945 zur Hauptstadt des Nordmährischen Kreises wurde. Nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie wurde die Entstehung der nationalen Nachfolgestaaten von verschiedenen Konflikten begleitet. Wie anderswo sorgte auch in der Tschechoslowakei die bunte Nationalitätenmischung für Streitigkeiten um die Sprachen. Der erwähnten Volkszählung von 1921, in der man auch die Nationalität der Bürger erkunden wollte, ging eine breite Debatte voraus. Vor allem Philosophen, Historiker und Politiker stritten in der tschechoslowakischen Fachpresse über den Begriff Nation. Die Diskussion war dermaßen kompliziert, dass letztlich entschieden wurde, die Nationalität der Bürger von der Angabe ihrer Muttersprache abzuleiten. Dem Internetserver Lidovki.cz kam man damals zu folgenden Zahlen. Von insgesamt 8,5 Millionen Bewohnern waren 50% Tschechen, 23% Deutsche, 15% Slowaken, 5,5% Ungarn, 3,5% Karpato-Ukrainer und 4% weitere Minderheiten. Welche Sprachenregelung wurde aber in diesem Vielvölkerstaat getroffen? Eine Frage für Dan Gavrecki.
Es gab eine 20%-Klausel. Wenn eine andere Nationalität als die tschechische bzw. tschechoslowakische, wie es damals hieß, mit 20% und mehr in einer Gemeinde vertreten war, musste die Verwaltung zweisprachig sein. Und auch in den offiziellen Druckschriften wurde diese Gemeinde mit beiden Namen bezeichnet. Lag die anderssprachige Minderheit unter 20%, kam dieses Recht nicht zur Geltung. Vor allem bei der Volkszählung gab es wiederholt heftigen Streit darüber, welche Nationalität man angeben sollte. Nicht selten wurde auch der korrekte Verlauf der Volkszählung angezweifelt. Landesweit durfte man offiziell die tschechische oder wie es damals hieß, tschechoslowakische Sprache verwenden. Und das auch in Gebieten, die fast nur deutschsprachig waren.
Eine andere Art der Konflikte, die mit der Entstehung der Nachfolgestaaten der Habsburger Monarchie entstanden, waren Grenzstreitigkeiten. Ein sehr heftiger Grenzkonflikt entflammte auch zwischen der Tschechoslowakei und Polen. Beide Staaten erhoben Anspruch auf das strategisch bedeutende Gebiet Ostschlesiens mit seinen Steinkohlegruben, Hüttenwerken und der wichtigen Eisenbahnlinie zwischen der Ostslowakei und Bohumien. In der umstrittenen Region war neben der tschechischsprachigen auch die polnischsprachige Bevölkerung stark vertreten. Der Volkszählung von 1921 zufolge lebten damals auf dem umstrittenen Gebiet bis zu 100.000 Polen. Mit welchen Argumenten untermauerten beide Staaten ihre Positionen?
Die tschechische Seite behauptete, das umstrittene Gebiet habe seit dem 14. Jahrhundert zur böhmischen Krone gehört und sollte aufgrund des historischen Rechts zur Tschechoslowakei gehören. Die Polen behaupteten wiederum, dass die Hälfte bis zwei Drittel der dort lebenden Bevölkerung polnischsprachig sei, daher sollte die Region Polen zufallen. Diskutiert wurde auch darüber, wie man das Gebiet teilen sollte und ob überhaupt, sowie über eine mögliche Volksbefragung. Als bekannt wurde, dass in dem Gebiet auch die Wahlen zum polnischen Sejm stattfinden sollten, fiel die tschechoslowakische Armee in die ostschlesische Region ein. Ziel war, die Parlamentswahlen dort zu vereiteln und auf ein Ergebnis der Verhandlungen zwischen der Prager und der Warschauer Regierung zu warten. Beide Seiten leiteten die Angelegenheiten danach an die Pariser Friedenskonferenz weiter, die zwei Jahre lang verhandelte. Letztlich wurde in einem internationalen Schiedsverfahren entschieden.
Bevor es soweit war, mündete der tschechoslowakisch-polnische Grenzkonflikt zwischen dem 23. Januar und dem 30. Januar 1919 in den sogenannten Sieben-Tage-Krieg. Auf beiden Seiten gab es Tote und Verletzte. Eine Lösung brachten die Kampfhandlungen nicht. Über die Grenzführung zwischen der CSR und Polen wurde am 28. Juli 1920 im belgischen Spa entschieden. Vertreter der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und Japans sprachen der Tschechoslowakei das Kohlerevier um Ostrau und Karviná zu, sowie die wichtige Eisenbahnlinie zwischen dem ostslowakischen Košice und dem ostschlesischen Bomin. Damit wurde auch die ziemlich starke polnische Minderheit vom polnischen Staat abgeschnitten. Ein Teil dieser Menschen empfand nach Gawreckis Meinung keine ausgeprägte ethnische Zugehörigkeit und bekannte sie, wie er sagt, nicht unbedingt unter Druck oder wegen der Hoffnung auf eine bessere Karriere zur tschechischen Nationalität. Viele empfanden sich aber nach wie vor als Schlesier. Mit dem internationalen Schiedsverfahren war aber der Streit um das Teschener Gebiet nicht endgültig beigelegt. Und das sollte sich schon bald zeigen. Anfang Oktober 1938, nur wenige Tage nach der Besetzung der Sudetengebiete durch Hitlerdeutschland, marschierte die polnische Armee erneut in das Teschener Gebiet ein. Ungefähr 20.000 Tschechen flüchteten damals ins Landesinnere. Doch schon am 15. März 1939 wurde die polnische Okkupation durch die deutsche Besatzung abgelöst. Die Teschener Region wurde Teil des Deutschen Reiches und ihre Bewohner mussten in der Folge ihre Nationalität definieren. Die sogenannte Volksliste bot als eine Möglichkeit auch die schlesische Nationalität. Doch diese Wahl hatte für viele fatale Folgen. Professor Gawrecki.
Diese Menschen wurden von der nationalsozialistischen Propaganda hierzulande und in Hitlerdeutschland missbraucht. Man erfand für sie die Bezeichnung eigensprachige Kulturdeutsche. Nach der Entstehung des sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren im März 1939 und der nachfolgenden Eingliederung des ostschlesischen Landesteils ins Deutsche Reich definierten sich viele dieser Menschen weiterhin als Schlesier. Dazu taten dies auch viele Polen und sogar Tschechen, weil sie es aus existenziellen Gründen für besser hielten. Sie wussten natürlich nicht, dass man sie als Menschen betrachten würde, die sich im gewissen Sinne mit dem Deutschtum identifizieren und daher auch zum Waffendienst in der deutschen Wehrmacht einberufen werden können. Die Tragödie, dass viele von ihnen in der Tat in den Krieg einrücken mussten, hatte nach 1945 eine Fortsetzung. Bis in die 1950er Jahre galt hierzulande die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit dieser Menschen als umstritten.
Umstritten blieb bis in die 1950er Jahre auch die Grenze zwischen der Tschechoslowakei und Polen im ostschlesischen Gebiet von Tschechien, auf Polnisch Tschechien und auf Deutsch Teschen. Erst am 13. Juni 1958 unterzeichneten die Tschechoslowakische Republik und die Volksrepublik Polen in Warschau einen Vertrag, in dem sie die bereits 1920 international beschlossene Grenzführung anerkannten. Bei der tschechoslowakischen Volkszählung von 1961 erklärten sich dann rund 66.000 Bewohner der Region zur polnischen Nationalität zugehörig. Mit der Entstehung des Mährisch-Schlesischen Landkreises als einer von 14 selbstverwalteten Regionen der Tschechischen Republik ist nicht zuletzt auch die Existenz des historischen Gebiets Schlesiens wieder ins Bewusstsein geholt worden. Das betrifft vor allem die jüngere Generation. Was denkt der Geschichtsprofessor Gawrecki über die 10 Jahre alte Region Mährisch-Schlesien?
Schon 1853 waren die Mitglieder des Schlesischen Landtags bemüht, Mährisch-Ostrau in das schlesische Gebiet einzufügen. Der Versuch scheiterte. Es war aber ein ziemlich vernünftiger Vorschlag, der auf die Bewahrung der Eigenständigkeit der Troppauer Region hinausgezielt hätte. Die Rolle des natürlichen Zentrums hätte Ostrau bestimmt erfüllen können. Heute gibt es den Mährisch-Schlesischen Landkreis. Er müsste eigentlich Schlesisch-Mährischer Landkreis heißen, weil er zu 80% aus schlesischem Gebiet besteht, auf dem etwa 70% der Bevölkerung leben. Bei der Entscheidung über den Namen dieses Landkreises hat wahrscheinlich ein gewisses Misstrauen wegen des angeblichen schlesischen Separatismus entschieden.
In der Volkszählung 1991 erklärten sich über 1 Million tschechische Bürger zur nicht existierenden mährischen Nationalität und über 40.000 zur schlesischen Nationalität. Gawrecki sieht das eher gelassen. In beiden Fällen gehe es nicht um die Frage des nationalen Empfindens, sondern um den Willen, auf die Region aufmerksam zu machen, in der man lebt. Dem Historiker zufolge haben sich viele Bürger des Landes durch den lang anhaltenden Staatszentralismus herablassend behandelt gefühlt und wollten daher mit Hilfe politischer Postulate, darunter auch im Rahmen der Volkszählung, ihre Zugehörigkeit zu der jeweiligen Region demonstrieren. Interessant ist, welche Trends diesbezüglich die Volkszählung 2011 aufzeigt oder zumindest andeutet.
Soweit Jitka Mladková zur Problematik der schlesischen nationalen Identität in Tschechien. Nicht einen schlesischen Dialekt, sondern Hochtschechisch wollen wir aber im folgenden Sprachkurs verwenden. Thema sind die Ostbäume, ihre Blüten und Früchte. Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, Neuschnee und Nachtfröste haben in der vergangenen Woche in Tschechien gemahnt, daran zu denken, dass der Frühling zwar da ist, aber immer noch auf wackeligen Beinen steht. Die Ostbäume,
ovocné stromy,
stehen bereits in voller Blüte.
V plném květu.
Durch den Frost wurden sie aber beschädigt. Die Bauern machen sich daher Sorgen um die diesjährige Obsternte.
Úroda ovoce.
Und sie werden in den nächsten Tagen den Umfang feststellen der Schäden.
Škody.
Durch den Bodenfrost.
Přízemní mrazíky.
In einer Woche erwartet man allerdings die Eisheiligen im tschechischen Eismänner.
Ledoví muži.
Erst nach den Namenstagen von
Pankrác, Servát
und
Bonifát
soll dem Volksglauben nach das milde Frühlingswetter stabil werden. Zurück aber zur Obsternte. Für manche Obstarten gibt es im Tschechischen unterschiedliche Ausdrücke für den Baum und für die Frucht. Dies ist der Fall beim Apfelbaum
Jabloň
und beim Apfel
Jablko.
Ebenso wie beim Pfirsichbaum
Broskvoň
und dem Pfirsich
Broskev
oder beim Birnenbaum
Hrušeň
und der Birne
Hruška.
Bei den beiden letztgenannten ist es aber auch möglich, den Baum mit dem Namen für die Frucht zu bezeichnen, also
Broskev
bzw.
Hruška.
Ein einziges Wort sowohl für den Baum als auch für die Frucht gibt es dann für den Kirschbaum und die Kirsche
Třešeň
bzw. für die Sauerkirsche
Višeň,
für den Aprikosenbaum und die Aprikose
Meruňka
oder für den Zwetschgenbaum und die Zwetschge
Švestka.
Nicht nur Obstbäume stehen aber derzeit in Blüte. Die Natur hat sich in diesem Jahr beeilt. Kurz nachdem die Forsythien, die im Volksmund oft als Goldregen,
Zlatý déšť,
bezeichnet werden, ausgeblüht haben,
odkvést,
haben die Flieder,
Šeříky,
bereits Ende April ihre Blüten gezeigt. Und nun melden sich auch schon die Kastanienbäume,
Kaštany.
Genießen Sie also die Farben und Düfte der Blüten.
Květy.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Was existiert, bleibt verborgen. So lautet das Credo von Adriana Šimotová. Die große tschechische Künstlerin geht diesem Verborgenen der Gegenwart schon seit Jahrzehnten in ihrem Schaffen nach. Ihre Werke sind in Prag in diesem Jahr in 2 Ausstellungen zu sehen. Ende Februar war in der Galerie Kampa bereits die Ausstellung Kleiner Rückblick eröffnet worden, die Šimotovás Werke aus der Zeit von 1975 bis 1991 gezeigt hat. Seit Anfang April läuft zudem unter dem Motto Offenbarungen eine Schau im Prager Rudolfinum mit Bildern, die zwischen 2008 und 2010 in der Werkstatt der Künstlerin entstanden sind. Anlass für beide Ausstellungen ist der bevorstehende 85-jährige Geburtstag der Künstlerin. Jitka Mládková stellt sie Ihnen im folgenden Kultursalon vor.
Das Werk von Adriana Šimotová bietet eine breite Palette. Im Lauf der Zeit profilierte sie sich als Malerin, Zeichnerin, Grafikerin, Bildhauerin oder als Illustratorin. Treffliche Worte fand kürzlich eine Rezensentin. Es sei schwer, über Šimotová und ihr Werk zu schreiben. Sie, wie auch ihr Schaffen, seien irgendwie nicht zu greifen. Nach der Studienzeit an der Kunstgewerblichen Hochschule in Prag entfaltete sie Ende der 1960er und in der ersten Hälfte des 1970er Jahre ihr künstlerisches Profil zunächst als Malerin. Eine Zeit lang war sie dabei Mitglied der bedeutenden Künstlergruppe UB12. Dieser gehörte auch der international anerkannte Maler, Grafiker Jiří John an, den Šimotová etwas später heiratete. Sein vorzeitiger Tod 1972 traf die Künstlerin tief, was sich auch in ihrem Schaffen zeigte. Gegenseitige künstlerische Einflüsse schließt Adriana Šimotová indes aus.
Wir waren überhaupt nicht voneinander abhängig, weil wir in der Wahrnehmung der Welt sehr unterschiedlich waren. Ich war an den Menschen als solchen interessiert und bin konsequent in diese Richtung gegangen. Jiří war wiederum mit seiner pantheistischen Sichtweise an der Natur interessiert. Meine Sichtweise war eher christlich geprägt.
In den 1970er Jahren, damals schon als anerkannte Malerin, gab Adriana Šimotová die Malerei auf und wandte sich anderen Verfahren zu, Collagenzeichnungen, Textreliefen, Installationen oder auch der Aktionskunst. So wollte sie die menschliche Persönlichkeit in verschiedenen Lebenslagen nachdrücklicher reflektieren. Ins Zentrum ihres Schaffens stellte sie verstärkt den Menschen und betrachtete ihn aus existenzphilosophischer Sicht. Den kommunistischen Machthabern passte Šimotová nicht ins Konzept. Sie wurde aber zu einer einflussreichen Persönlichkeit in der inoffiziellen Kulturszene. Mit Unterstützung von Freunden, Bekannten konnte sie in den 1980er Jahren wiederholt in dem leer stehenden und halb verfallenen Gebäude des ehemaligen Franziskanerklosters im ostböhmischen Hostjene-Arnau arbeiten. Gerade dort entstand einer ihrer glanzvollsten Zyklen. Etwas übertrieben gesagt, kann man von ihrer Zuwendung zum 3D-Schaffen sprechen. Ihre künstlerische Äußerung fand damals Ausdruck in perforierten räumlichen Zeichnungen, auf geschichtetem Carbonpapier oder in Frottagen ihrer selbst und nahestehender Personen und auf Frottagen des dortigen Klostergebäudes. Mit dem Beginn des politischen Tauwetters gegen Ende der 1980er Jahre durfte Adriana Šimotová ihre Bilder ausstellen, auch im Ausland, wie zum Beispiel in Wien, London, Paris, Wien oder Chicago. Bei Studienaufenthalten in Paris, als sie in einem Atelier des Centre Pompidou arbeitete, holte sie sich neue Anregungen für ihr Schaffen. Adriana Šimotová ist in ihrem Leben wiederholt von Schicksalsschlägen getroffen worden. 1994 starb auch ihr Sohn Martin, ein talentierter Künstler. Zudem verunglückte die Künstlerin mehrere Male und ist daher seit mehreren Jahren an den Rollstuhl gefesselt. Nach dem jüngsten Krankenhausaufenthalt und einer langen Zeit der Genesung hat sie mittlerweile wieder den Mut und Kraft gefunden, sich weiter der bildenden Kunst zu widmen. Ein aussagekräftiges Zeugnis dafür ist ihre neueste Ausstellung im Rudolfinum. In einer Rezension dazu hieß es, die Ausstellung zeige bisher unbekannte, fragile und stille Körper, die allerdings noch meditativer und fragiler als je zuvor wirkten. Ausstellungskurator Pavel Brunzlik bei der Vernissage.
Es geht um einen Zeitabschnitt, in dem sich Shimotova sowohl als Künstlerin wie auch als Mensch mit ihrer erschwerten Lebenslage auseinandergesetzt hat. Meiner Meinung nach macht sie das in einer bewundernswerten Weise. Darüber werden sich bestimmt alle Liebhaber ihrer Kunst freuen.
Dass es in der Tat sehr viele sind, zeigte sich auch bei der Vernissage. In Shimotovas beschränkter Beweglichkeit sieht aber der Kurator keine wirkliche Bedrohung für ihr Schaffen. Schließlich war es gerade er, der die Künstlerin schon während ihres Aufenthaltes im Krankenhaus dazu brachte, Stift und Zeichenpapier wieder zur Hand zu nehmen.
Sie hat eigentlich das ganze Leben lang den Fußboden für ihre Arbeit genutzt und das tut sie im Prinzip auch heute. So wie seinerzeit der an den Rollstuhl gefesselte Henri Matisse arbeitet auch Shimotova mit Stöcken, mit deren Hilfe sie das Pigmentpulver aufs Zeichenpapier aufträgt oder die Pastellkreiden beim Malen führt. Außerdem ist sie auch zur künstlerischen Äußerung mittels der für sie typischen Frottagetechnik zurückgekehrt. In ihrem Werk hat sie eine originelle Verwendung gefunden.
Und wie sieht Adrena Shimotova selbst ihre Rückkehr zum künstlerischen Schaffen?
Ich wusste zunächst nicht, ob ich in der Lage sein werde, etwas Neues zu machen. Gleichzeitig habe ich aber daran geglaubt, dass ich aufgrund des Erlebens etwas zu sagen habe. Meine Zweifel betrafen die technischen Möglichkeiten, wegen meines Handicaps, nicht auf den Beinen stehen zu können. Daher musste ich mir neue Arbeitsweisen einfallen lassen. Wenn man jedoch wirklich etwas zu sagen hat, dann wird es auch gesagt.
Scholení, Nohy, Ruce und Hlavy, auf Deutsch etwa zusammengekauert, Beine, Hände und Köpfe. Das sind die Namen von vier neuen Zyklen von Adrena Shimotova, die in dieser Ausstellung zu sehen sind. Die Namen verweisen auf variierende Positionen des abgebildeten menschlichen Körpers bzw. der Körperteile. Durch die nuanciert aufgetragene Farbe lässt die Künstlerin die seelische Verfassung des Körpers durchsickern und auf den Zuschauer einwirken. Die Bilder mit dem Namen zusammengekauert sind bestimmt die ausdrucksvollsten. Dazu Brunswick.
Die Weise, in der Adrena Shimotova die Frottagetechnik verwendet, ist bei ihr sehr eng mit der Körperlichkeit verbunden. Ihre Frottage entsteht durch die Berührung mit ihrem eigenen Körper oder bei der Berührung eines anderen Menschen. Der Bilderzyklus zusammengekauert orientiert sich thematisch an Grenzsituationen des Lebens. Ihre Körperabbildungen erinnern an die Haltung eines Embryos oder an die Haltung, in der verstorbene Menschen in einigen Kulturen begraben wurden. Die Malerin selbst spricht diesbezüglich von einer Grenze zwischen der Fähigkeit des Menschen, sich einerseits nach außen zu öffnen und auf der anderen Seite seinem Bedürfnis, sich innerlich abzuschotten. Das könne dann ein Hindernis für die zwischenmenschliche Kommunikation sein.
Adrena Shimotova ist mehrfach in Tschechien, aber auch im Ausland ausgezeichnet worden. Zum Beispiel erhielt sie für ihr grafisches Werk bei der Biennale in Florenz die Goldmedaille. Ihr wurde der Johann Gottfried Herder Preis verliehen oder auch die hohe französische Auszeichnung Chevalier des Arts et Lettres. Das Bewundernswerteste neben ihrem künstlerischen Schaffen ist, wie sie auch im hohen Alter von 85 Jahren, trotz Krankheiten und ihrer Behinderung, ungebrochen ihren künstlerischen Ambitionen weiter nachgeht. Und das mit tiefer Bescheidenheit. Abschließend ein gekürztes Zitat aus einem Presseinterview mit Adrena Shimotova.
Ich wünsche mir nicht, dass jemand nach einer pathetischen Botschaft in meinem Schaffen sucht. Trotzdem wäre ich froh, wenn jemand die Flaschenpost mit meiner Nachricht findet. Nachricht, das ist das richtige Wort. Eine Nachricht ist in meinem Schaffen zu finden.
Jitka Mladková hat Ihnen die Künstlerin Adrena Shimotova vorgestellt. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte vysílání Rádia Praha.